Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Ja, lieber Paul, wir haben uns wieder zum Spaziergang verabredet und es weihnachtet sehr.
Ja, unvermeidlich. Ja, es weihnachtet sehr. Plötzlich und unerwartet steht Weihnachten vor der Tür. Zumindest zum Ausstrahlungszeitpunkt, zur Erstausstrahlung dieses Podcastes, dieser Podcast-Folge, liebe Susanne. Und da haben wir uns ein Thema mal vorgeknöpft, was wir ein bisschen umschifft haben bisher, wobei wir es einmal auch gestreift haben. Das war die Folge über Konjunktionen. Da ging es darum, dass sich Planeten am Himmel auch immer wieder mal begegnen. Und das war vor 2 Jahren auch so in der Weihnachtszeit. Und da haben wir ihn schon mal kurz erwähnt. Und heute wollen wir dies ausführlich machen, den Stern von Bethlehem.
So ist das. Und alle Jahre wieder gibt es tatsächlich im Planetarium und nicht nur bei uns, sondern in vielen Planetarien der Welt eine bestimmte, also es gibt natürlich weihnachtliche Programme und da wird immer wieder eine Himmelssituation dargestellt, die mit diesen Planetenbewegungen von vor 2 Jahren, den Begegnungen, den Engen von Planeten tatsächlich was zu tun hat. Es begab sich, naja, aber im Jahre 7 vor Christus.
Ja, das werden wir gleich ganz in Ruhe und im Detail noch aufdröseln. Aber wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, müssen wir im Grunde gleich zu Anfang eigentlich eine Entscheidung treffen. Nämlich wir müssen sagen, wollen wir diesen Bericht, und da geht es tatsächlich um das Evangelium nach Matthäus, Geburt und Kindheit Jesu, da ist dann der Besuch der Weisen oder der Magoi, da fängt es ja auch schon mal an. Was waren das für Menschen, die sich da auf den Weg machten? Wir kennen das als die heiligen drei Könige. Und diese Weisen aus dem Morgenland oder die Magoi von den Aufgängen, je nachdem, wie man es übersetzen möchte, die dann einen Stern gesehen haben, dem sie folgten, der dann über Bethlehem stehen blieb, wo sie dann das Kind fanden. Das ist so die Kurzfassung, die sehr weit bekannt ist. Und dann müssen wir uns eben entscheiden, wollen wir diesem Text auf den Grund gehen, im Sinne, da hat es tatsächlich ein Himmelsereignis gegeben, was auch immer das war, was diese Reisenden aus dem Osten bewegt haben, nach Jerusalem und dann nach Bethlehem zu gehen. Oder wollen wir sagen, es ist unmöglich, das ist letztendlich legendär. Die Bibel ist ja ein literarischer Text, es ist wirklich Weltliteratur mit einer Fülle von einzelnen Büchern, es ist geradezu eine Bibliothek und es ist eigentlich vermessen hinzugehen, zu sagen, wir wollen aus einem theologischen Text etwas astronomisch Reales destillieren. Also wenn wir jetzt an der Stelle sagen würden, das machen wir nicht, dann könnten wir uns die ganze Folge sparen und sagen, es ist ein Verkündigungstext und damit hat es sich.
Ich freue mich natürlich jetzt immer, dass du mein Podcast-Partner bist, aber heute ganz besonders, denn man merkt vielleicht jetzt schon an deiner Erklärung, da spricht jemand, der durchaus tief etwas von der Sache versteht. Denn du hast, es ist schon etwas länger her, aber Theologie studiert.
In der Tat. Hatte nun acht Theologie, in der Tat. Ja, ich habe wirklich Theologie sogar auf Lehramt studiert, bin sogar noch in Besitz einer gültigen sogenannten Missio Canonica. Das heißt, obwohl ich Kabarettist bin, dürfte ich als Religionslehrer arbeiten, was ich seit über 30 Jahren dann aber nicht getan habe. Aber ich habe tatsächlich Theologie studiert. Da kommt der Stern von Bethlehem nicht vor, aber natürlich lernt man da auch sich auf eine in diesem Kontext auch durchaus wissenschaftliche Art und Weise mit diesen Texten auseinanderzusetzen. Einerseits respektvoll, andererseits natürlich auch kritisch in dem Sinne, dass man sagt, wie ist das denn entstanden? Was war denn da so die geistesgeschichtliche Umgebung? Wo gibt es da vielleicht Einflüsse? Wie gesagt, ich bin jetzt kein amtierender Theologe, insofern möchte ich mich da auch nicht mit Federn schmücken, die ich dann, wo ich dann Erwartungen wecke, die ich vielleicht dann nicht einlöse. Ich bin ja wirklich viel mehr in der Astronomie unterwegs und in anderen Gefilden. Aber ich habe natürlich aus der Zeit, weiß ich, dass solche Texte immer auch an ein Publikum verfasst werden, die das verstehen möchte. Es geht hier um eine Verkündigung und es geht auch darum, einen Kontext herzustellen. In dem Fall, gerade bei diesem Text, gibt es auch natürlich bei Jesaja zum Beispiel. Es gibt diese Prophezeiungen, dass da ein Messias kommt und da möchte sich vielleicht auch der Verfasser hier, der Evangelist Matthäus, da in eine gewisse Tradition stellen oder dann Bezüge herstellen. Denn die Evangelien, wie ja wahrscheinlich auch bekannt ist, sind ja einige Jahrzehnte nach Jesu Tod verfasst worden. Und da gab es ja schon das Frühchristentum. Und da muss man immer ein bisschen gucken, wie diese Texte da zu verstehen sind. Also das jetzt mal so zu vorneweg zu dieser ganzen theologischen Geschichte. Aber natürlich ist es mega spannend und es ist auch eben offen, weil ja viele biblische Dinge, auch wenn man letztendlich guckt, tatsächlich auch ja, man hat immer wieder versucht, biblische Geschichten mit archäologischen Befunden zu korrelieren und das ist ja keineswegs aussichtslos. Also warum sollte nicht in diesem Text, wenn es dem Verfasser wichtig war, auch eben was Astronomisches hinterlegt sein, was die damalige Zeit beschäftigte? Und dann sind wir ganz tief in den damaligen astronomischen Vorstellungen. Ja, man muss dann aus unserem Kontext natürlich auch sagen, leider auch astrologischen Dingen, denn diese Dinge waren ja zu Zeit der Antike nicht immer so trennscharf, wie wir das heute sehen. Also was waren möglicherweise Bedeutungen, die für einen altorientalischen oder antiken Menschen da relevant sein konnten am Himmelsgeschehen?
Also wir machen es tatsächlich im Planetarium so, dass wir bei unserer Weihnachtliches Universum Astronomie-Show die Geschichte, also den Bibeltext tatsächlich zitieren, aber dann astronomische Möglichkeiten vorstellen, genau, was es gewesen sein könnte und deswegen den Text eigentlich als Aufhänger nehmen, dafür uns spannende astronomische Phänomene am Himmel anzugucken. Und wir sagen tatsächlich nicht, dass irgendeines dieser diskutierten Phänomene wirklich der Weihnachtsstern gewesen ist.
Nein.
Das halten wir für, naja, zumindest unbeweisbar oder auch unwahrscheinlich, weil es ja, wenn es ein ganz auffälliges Himmelsphänomen gewesen wäre, muss es ja doch eigentlich auch andere Quellen geben als den Matthäus. Da haben ja auch noch andere Leute zum Himmel geguckt.
Ja, ich hatte sogar jetzt nochmal im Vorfeld dieser Folge jetzt mal nachgelesen, was hat denn zum Beispiel der verstorbene Papst Benedikt XVI., der Ratzinger, in seiner Exegese geschrieben zur Kindheitsgeschichte Jesu. Und da sagt er, naja, also diese Konjunktion, und er zitiert dann auch, und jetzt nennen wir einmal diesen Namen, den bekanntesten Autor in dem Zusammenhang ist ein Astronomieprofessor gewesen, der auch jahrelang Leiter der Wiener Sternwarte war, das ist der Konradin Ferrari Occhiepio, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der ein Buch geschrieben hat und da spielt dann die zentrale Rolle die Begegnung von Saturn und Jupiter im Jahre 7 vor Christus. Das ist die historische Zeitrechnung, weil es da kein Jahr 0 gibt. Und natürlich mit dem Jahr 0, astronomisch gesehen, ist es also im Jahr minus 7, also 7 vor Christus. Und Papst Benedikt sagt dann, also ja, also diese Konjunktion wird es wohl gegeben haben. Oder kann man nur sagen, ja, da hättest du einfach nur bei der Vatikanischen Sternwarte nachfragen müssen. Natürlich hat es diese Konjunktion, diese Dreifachbegegnung von Saturn und Jupiter gegeben. Das kann ja jeder zu Hause mit seinem eigenen Computer, mit einem Programm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade Stellarium offen bei mir, ein kostenloses Software, kann man das wunderbar sehen. Natürlich haben die drei Begegnungen zwischen Saturn, ja, und Jupiter stattgefunden.
Das war so eine relativ seltene dreifache Begegnung über mehrere Monate hinweg.
Ja, genau.
Die zeigen wir wunderschön in unserer Planetarium-Show am Himmel. Mit schöner Musik sieht das stimmungsvoll aus, hat man auch gesehen, Wenn man das aber guckt, dann fällt einem einfach, wenn man auch auf der Planetariumskuppel oder in Stellarium guckt oder in einem der Astronomieprogramme, fällt einem sofort auf. Ja, die haben sich angenähert, sind dann wieder auseinandergelaufen, haben sich wieder angenähert. Das kommt nicht immer bei jeder Begegnung dieser beiden Planeten vor, sondern ist ein bisschen seltener. Aber die sind nie zu einem Objekt geworden. Die waren immer noch ganz eindeutig als Saturn und Jupiter am Himmel zu unterscheiden. Ja. Und die alten Weisen aus dem Morgenland, die, ich habe das mal flapsig gehört, die heiligen drei Könige, weder drei noch heilig noch Könige, ja, sondern eben Sterndeuter, was auch immer aus dem Osten, die wussten auch, dass es Saturn und Jupiter war.
Ja, das natürlich
war,
wussten die das. Ja.
Denen natürlich bekannt und die konnten sowas auch vorausberechnen.
Das ist ja gerade der Clou an dieser Erklärung, dass tatsächlich die Astronomie im Gefolge eben auch einer wie auch immer gearteten Sterndeuterei. In Babylon, was zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr so in Blüte stand wie noch Jahrhunderte davor, dass das im Grunde auch, dass da ein sehr profundes Wissen von Zyklen der Planeten zumal vorhanden war. Natürlich war das vorausberechenbar und man wusste auch, das, also man muss ja wissen, alle 20 Jahre circa überholt der Jupiter den Saturn am Himmel. Vielleicht erinnern sich einige noch an den Dezember 2020. Da hatten wir im Dezember ein enges Überholmanöver von Jupiter an Saturn vorbei. Ich habe diesen Teleskop, konnte man die zum Beispiel sogar bei relativ hoher Vergrößerung beide als Planeten gleichzeitig sehen. Das war wunderbar. Auch da sind sie nicht zu einem Punkt verschmolzen, aber diese Begegnung, es war nur eine einfache, die war sogar enger als jede der drei Begegnungen im Oktober und im Dezember des Jahres -7 astronomisch. Also jeder dieser Begegnungen war nicht so eng wie die einfache Begegnung, die wir 2020 sehen konnten. Aber auch da sind sie nicht zu einem Punkt verschmolzen. Sehr viel seltener ist, dass eben bei diesem Überholmanöver Jupiter nicht einfach an Saturn vorbeizieht, sondern dass es eben, dass diese von der Erde aus perspektivisch gesehenen Schleifenbewegungen, dass die wirklich so parallel verlaufen, dass es zu einer Dreifachbegegnung kommt. Das war zuletzt 1980/81 der Fall. Das werde ich nie vergessen, wie dann beide Planeten mal abends zusammen im März 1981 so in der Dämmerung am Osthimmel standen, sozusagen im Abendaufgang, spielt auch noch eine interessante Rolle der Begriff bei der ganzen Betrachtung. Und das kann schon beeindruckend sein. Und diese Begegnungen sind sehr viel seltener, waren aber vorhersehbar.
Das heißt, die wussten das. Die wussten auch, dass das jetzt kein neuer Stern am Himmel ist, sondern dass das Jupiter und Saturn sind. Lange vorausberechnet, relativ selten, aber jetzt nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Beobachtung. Und dann geht ja die Interpretation, also wenn ich auf den Text gucke, es erschien ein neuer Stern. Das war ja mit Sicherheit nicht so, wenn das Jupiter und Saturn waren. Aber das könnte in der babylonischen Tradition irgendwas angezeigt haben. Das ist dann Interpretation, wenn ich es wirklich zu einem echten Himmelsereignis und keiner Verkündigung, die sich auf Alte Testament bezieht, also, machen will.
Da sind zwei super interessante Aspekte dabei. Das eine ist, wir reden von Königen oder von Magiern aus dem Osten. Magoi Apo Analotolon, ich lese es gerade original im Griechisch, mein Griechisch ist ein bisschen eingerostet. Das heißt, was waren das? Waren das Philosophen, Sterndeuter, Beobachter? Ja, etwas von alledem. Es werden Weise, deswegen ist der Begriff Weise in manchen Bibelübersetzungen gar nicht so doof. Also das waren tatsächlich Gelehrte. Und die hatten eben auch Zuordnungen damals. Wir wissen ja, allein der Name Jupiter zeigt uns ja heute noch an, das ist ein römischer Gott. Das war Zeus bei den Griechen, das war Marduk in Babylon. Das war der hellste, den man zumindest die ganze Nacht sieht. Venus ist noch heller, aber eben nur abends oder morgens. Und das war der hellste Planet des Nachthimmels, also der Götterboss, der König der Götter. So auch bei den Babyloniern. Und die Zuordnung, also er war der Königsplanet, der König, der Chef. Und die Zuordnung von Saturn ist komplexer. In einigen Auslegungen steht Saturn tatsächlich, den Israeliten oder dem Judentum zugeordnet. Und dann kommt noch die Kulisse, wo diese Konjunktion stattgefunden hat. Das Sternbild.
Im Sternbild der Fische.
Das Sternbild Fische. Das galt den westlichen Ländern von Babylon aus gesehen. Also Israel, Palästina, Judäa, das waren diese Länder. Und so dass also die gängige Lesart ist, wie kamen die drauf, dass die das, wenn sie das als eine Art Zeichendeutung gesehen haben, da sehen sie sich, da bahnt sich im Sternbild Fische eine Dreifachbegegnung an und man kann wohl davon ausgehen, dass die sogar wussten, dass es eine Dreifachbegegnung ist, nicht nur ein alle 20 Jahre stattfindendes Überholmanöver. Und in dem Sternbild Fische ist es, glaube ich, alle 4 oder sogar nur alle 800 Jahre findet das statt. Also das wäre dann schon außergewöhnlich gewesen. Und dann kommen sie auf die Idee, da passiert was und machen sich da vielleicht auf den Weg. Und jetzt kann man sagen, warum findet diese Konjunktion ansonsten in der Literatur nirgendwo so viel Beachtung? Ist das ein Pro- oder ein Kontra-Argument? Also hätte es viel Beachtung gefunden, hätten wir vielleicht nicht 3, sondern 300 Magoi in Bethlehem an der Krippe gehabt. Und es hätte neben Weihrauch, Gold und Myrrhe vielleicht noch jede Menge andere Geschenke gegeben.
Und die ganze Geschichte wäre ganz anders abgelaufen, weil die echt reich gewesen wären dann.
Aber die Maria und Josef. Wer weiß. Aber tatsächlich waren es vielleicht dann eben nur einige, die aus ihrer Sicht die Relevanz dieser Begegnung gesehen haben. Und wir haben das jetzt ganz so locker flockig gesagt. Ja, die Konjunktion im Jahr 7 oder astronomisch 6 vor Christus. Und da sagen dann, hallo, vor Christus? Wir reden doch hier über das biblische Ereignis. Jesus Christus wird geboren. Und danach richtet sich ja die gängige Zeitrechnung.
Ja, und da muss man dann, glaube ich, direkt sagen, man weiß gar nicht so genau, wann der geboren worden ist. Und da ist dann die Interpretation von den Leuten, die glauben, dass die echt mit den Kamelen durch die Wüste und sich da aufgemacht hätten, relativ flexibel. Ach ja, gab es da denn Herodes schon um 7 vor Christus?
Den gab's da. Man weiß nicht genau, wann er gestorben ist. Ob er jetzt 4 vor Christus gestorben ist zum Beispiel. Also das grenzt das schon ein. Mhm. Denn der biblische Text, wir haben den nicht Herrn Rhodes, sondern den Herodes. Den Herodes. Und wir haben einen Quirinus-Statthalter. Also es werden also auch römische Leute genannt, die Statthalter in Judäa waren oder in Syrien zu der Zeit. Das wechselte ein bisschen. Und diese Figuren sind historisch fassbar. Also da hat sich anscheinend, also auch in den anderen Evangelien wurden da tatsächlich schon Bemühungen waren da, um da quasi eine geschichtliche Ground Truth da irgendwie hinzukriegen.
Das
oder
würde
zu sagen,
dann aber heißen, wenn unser Herodes 4 oder so vor Christus unserer Zeitrechnung gestorben ist, dann ist unsere Zeitrechnung sowieso, also dann muss ja, wenn an der ganzen Geschichte irgendwas dran wäre, Jesus ohnehin vor seiner Geburt geboren worden sein.
Es gab da, also unsere Zeitrechnung, da hat sich mal ein Dionysius Exiguus, das war ein Mönch, der circa 470 geboren wurde und 540 gestorben ist. Der lebt in Rom und der hat sich also sehr mit den Quellen befasst und hat also mal versucht, aus allen ihm vorliegenden Quellen zurückzurechnen. Das wäre jetzt ein ganz eigenes Thema, würde den Rahmen hier völlig sprengen. Er hat das aber, kam dann auch mit römischen Zyklen. Die Römer hatten ja auch eine ganze Menge kalendarischer Zyklen. Und wenn man die alle so zusammen übereinander legt, und dann kam er eigentlich relativ konsistent raus auf das, was das Jahr 1 ist, und im Jahr 0 gab es ja noch nicht. Die 0 war zu der Zeit in der westlichen Mathematik ja noch überhaupt nicht. Die kam ja aus Indien über Arabien. Die 0 gab es ja noch gar nicht. Also gab es dann dieses Jahr 1. Und er hat, man sagt immer, der hat sich verrechnet. Das gibt's ja gerade, ich habe von einem Herrn Stolle jetzt noch eine Theorie gelesen im Journal der VDS, der Vereinigung der Sternfreunde, wo das Christusgeburtsdatum mit anderen Überlegungen. Da spielen dann Venus als die Jungfrau Maria und der Mond als das neugeborene Kind eine Rolle. Dann kommt er tatsächlich auch astronomisch auf das Jahr 1, wo das, was diesen Text dekodieren könnte, wenn es denn ein Code ist. Alles super spannend, interessant, aber auch ein Papst Benedikt ging davon aus, dass der historische Jesus um das Jahr -7 oder -6 geboren ist. Übrigens geht es bei dem Mönch Exiguus gar nicht um Christi Geburt als Anfang der Zeitrechnung, sondern sogar Christi Empfängnis. Mhm. Das sind dann nochmal, ja, logischerweise 9 Monate davor.
Ja.
Das wird oft einfach in der ganzen Geschichte auch ausgeblendet. Also ging es gar nicht mal um so sehr um das Geburtsdatum, sondern quasi die Menschwerdung im Sinne von, da fing die Geschichte an. So, das ist die eine Sache, aber ich würde mal sagen, gehen wir doch mal zurück in das Jahr 7.
Wie dem auch sei, die Konjunktion hat es gegeben.
Die Konjunktion ist unstrittig,
ob da völlig unstrittig. Ob da sich jemand auf den Weg gemacht hat, ist
ja
unbeweisbar.
Aber der Text gäbe es her, nicht? Also wir haben, ja. Das ist ja hochinteressant, wir haben den Stern im Osten gesehen, Aidonen ton astera en to anatole. Es ist der im Original. Also wir haben im Osten gesehen, das kann, also im Aufgang, ein Stern im Aufgang zu sehen, ist astronomisch was anderes, als den Stern einfach nur im Osten zu sehen. Klar, die Gestirne gehen im Osten auf, im Westen unter. Aber es gibt zwei Aufgangsbegriffe in der Astronomie, die hier super interessant sind.
Und jetzt interessiert uns der heliakische Aufgang.
Und zuerst der, ja. Den kennen wir zum Beispiel aus dem alten Ägypten, wenn der Sirius erstmals in der Morgendämmerung erschien, also quasi wieder hinter der Sonne hervorkam, Helios, die Sonne, heliakischer Aufgang, erstmals wieder am Morgenhimmel sichtbar, dann trat die Nilflut ein, also etwas im heliakischen Aufgang war im alten Orient und in der Antike einfach eine sehr bekannte Größe. Und tatsächlich ist es so, dass Jupiter, der hellere, der viel hellere von beiden, heller als Saturn, etwa um Mitte, Ende März im Jahre astronomisch -6, historisch -7, am Morgenhimmel erschien, also im heliakischen Aufgang. Das war dann so, da waren die Abstände zwischen Saturn und Jupiter noch nicht so ganz eng. Das hat am Himmel nicht spektakulär ausgesehen, aber für einen Astronomie-Planetenlaufkundigen Babylonier könnte das tatsächlich gewesen sein. So, jetzt geht's los.
Mhm.
Also wenn sie sich da auf den Weg gemacht hatten, hatten sie ein halbes Jahr Zeit.
Ja.
Dann gibt's noch den sogenannten Abendaufgang. Im Grunde fällt das ja mehr oder minder mit der Opposition eines Gestirns zusammen. Das heißt, wenn die Sonne untergegangen ist,
ist die ganze Nacht
dann
zu sehen,
dann siehst du, dann Objekt. Gehen gleichzeitig, also kurz nach Sonnenuntergang erscheinen dann die Planeten im Osten. Das war Ende September -7 vor Christus, astronomisch -6 der Fall. Da konnte man die als enges Paar abends in der Dämmerung, also da quasi, wo die Dunkelheit heraufzog, aufgehen sehen. Ich habe kein genaues Oppositionsdatum jetzt rausgefunden für die beiden Planeten im Jahr 7 vor Christus. Das wird Anfang Oktober, Ende September oder Anfang Oktober gewesen sein. Das ist aus anderen Daten ganz einfach herzuleiten.
Ja.
Und wenn sie dann erst losgegangen wären, Ende September zum Beispiel, dann hätten sie, und jetzt kommt wieder unser lieber Autor Ferrari Docchieppo ins Spiel, nämlich der hat als Clou eine These, denn was ist denn dieses, warum stand denn der Stern still über Bethlehem? Wenn sie, nehmen wir das wirklich mal wörtlich, was da steht, und diese Geschichte, als wäre sie wirklich genau so passiert, dann haben wir folgendes Szenario. Die gehen zu Herodes, wir haben hier gesehen, astrologisch relevant, alles deutet darauf hin, dass hier ein neuer König bei euch geboren wurde, ein neuer König der Juden, und wo ist er denn? Und der Herodes fällt aus allen Wolken, sagt, da weiß ich nichts von. Und geht mal weiter. Wenn sie dann von dem Herodespalast aufgebrochen sind, abends oder nachmittags, und dann wurde es Abend, dann liegt Bethlehem südwestlich. Die Sterne standen abends im Süden. Und wenn sie dann 2-3 Stunden gegangen sind, sind sie in die Richtung Süden gegangen, nach Bethlehem. Und dann hätten sie, und es gab keine Lichtverschmutzung der Zeit, das sogenannte Zodiakallicht gesehen. Und das Zodiakallicht wäre vom Sternbild Fische mit Saturn an der Spitze wie eine Lichtpyramide. Und ich habe es selber in Namibia gesehen. Ich weiß, das Zodiakallicht kann an dunklen Orten richtig auffällig sein. Das ist kein Schmuh, das ist kein Astronomenlatein. Das ist ja wirklich so. Mhm. Und auf 34 Grad nördlicher Breite an einem dunklen Himmel, kein Ding. Also da, im Herbst.
Später. Ich habe das auch in Chile richtig hell gesehen.
Ja, das ist gar keine Frage. Das hätte man sehen müssen. Und da gab keine Lichter, die das hätten stören können. Und vor allem mit der Drehung des Himmels über der Landschaft hätte sich auch das Zodiakallicht einfach nur so ein bisschen aufgerichtet und die beiden Planeten wären am Abendhimmel noch ganz, ganz schön zu sehen gewesen. Also sie hätten mit Einbruch der Dunkelheit im Süden gestanden und wären dann nach Südwesten gerückt.
Ja.
Und das ist ein bestechendes Szenario.
Aber wir müssen, glaube ich, trotzdem sagen, auch nur das. Ne? Denn es gibt ja dann auch noch die Idee, dass diese Idee Stern von Bethlehem könnte das gewesen sein, populär geworden ist, 1500 Jahre später,
ja,
verbunden mit dem Namen Johannes Kepler.
Ja, genau.
Der nämlich eine Supernova gesehen hat. Das ist ja auch immer wieder eine mögliche Idee, wenn ich einfach den Text nur ganz platt lese. Es erschien ein neuer Stern.
Ja, richtig.
Nicht, es wanderten Jupiter und Saturn gemeinsam am Himmel entlang, sondern es erschien ein neuer Stern.
Ja.
Dann könnte man ja darauf kommen, dass das wirklich so war.
Ja.
Und wir wissen heute, Sternentstehung, also ein neuer Stern, der entstanden ist, der erscheint nicht plötzlich am Himmel. Das dauert Hunderttausende oder Millionen von Jahren, bis der sichtbar wird. Aber ein Stern, Nova oder Supernova, kann ja neu am Himmel aufleuchten. Das ist dann zwar ein sehr alter Stern am Ende seines Lebens in Wirklichkeit.
Aber das wusste man ja nicht. Ja.
Das wusste man ja nicht. Also für mich ist das ein neuer Stern. Sowas hat der Kepler gesehen.
Ja.
Im Fuß des Sternbild Schlangenträger. Und das war
und ausgerechnet war zu der Zeit waren ja auch wieder Jupiter und Saturn nah beieinander.
Genau. Und da hat er dann in zeitlicher Nähe so eine Konjunktion wieder gesehen. Und deswegen ist der Kepler, der einer der ersten war nach der Antike, der das natürlich auch wieder gut vorhersagen konnte und zurückrechnen konnte auf Konjunktionen in der Vergangenheit, auf die Idee gekommen, der Stern von Bethlehem war nicht die beiden Planeten, sondern der Stern von Bethlehem war etwas, das durch die beiden Planeten ausgelöst worden ist.
Ja, also die Konjunktion als Geburtshelfer quasi.
Einer Supernova. Wir heute natürlich wissen, das geht astrophysikalisch überhaupt nicht auf. Die Planeten gehören zum Sonnensystem. Ja. Die Supernova ist tausende von Lichtjahren weit weg. Aber das konnte der Kepler nicht wissen.
Das konnte der gute Mann nicht wissen.
Das heißt, der hat das als Abzeichen gesehen für was ganz anderes, nämlich einen wirklichen neuen Stern.
Ja, dann müssten wir, also abgesehen davon, dass es natürlich physikalisch, wissenschaftlich Humbug ist, da einen Zusammenhang herzustellen. Aber es hätte ja rein zufällig in zeitlicher Nähe eine Supernova geben können.
Das können wir ausschließen.
Die gab es, aber die gab's für -4 gab es eine, glaube ich. Ne?
Ja, aber woanders. Also auch eine Supernova, die vor 2000 Jahren explodiert ist, würde einen sichtbaren Supernova-Rest hinterlassen, den man heute noch nachweisen könnte. Und da gibt es in der interessanten Himmelsgegend und mit den entsprechenden Supernova-Restbeobachtungen eigentlich kein verdächtiges Objekt.
Nee, also das kann man nicht korrelieren mit. Dann gibt's also aber die Idee, dass ein neuer Stern entsteht, ist auch sehr tief im antiken Denken verbunden. Also die Idee mit der Geburt eines jeden Menschen entsteht ein Stern und verlöscht auch wieder, wenn dieser Mensch geht. Nicht alle dieser Sterne sind sichtbar, natürlich nicht. Es gäbe ja ein munteres Auf- und Abblitzen. Aber bei den ganz besonderen Menschen, da würde sowas mal alle Jubeljahre passieren. Das war also durchaus eine legendäre...
Und würde von daher in die ganze Verkündigungsgeschichte passen.
Würde
dass das durch einen neuen Stern angekündigt werden sollte.
Dann sind wir wieder bei einer allegorischen Deutung, bei einer antiken, im antiken Denken oder der damaligen Philosophie und Weltanschauung verwurzelten. Ja, letztendlich ist es ein Aberglaube, der dann aber nutzbar gemacht wird oder umgedeutet wird für das Christentum, das ja eigentlich auch für eine Überwindung der Astrologie steht.
Mhm. Und dann gibt's natürlich noch die Variante, vielleicht haben einige von denen, die uns zuhören, das jetzt auch schon wieder gesehen. Wenn ich über den Weihnachtsmarkt laufe, dann hängt an jeder zweiten Bude der Stern von Bethlehem, der hat aber einen Schweif.
Der hat einen Schweif, das ist ein Komet.
Also Komet.
Ja, das ist so die charmanteste, die schönste, die eigentlich auch die bezauberndste Darstellung. Und das geht zurück auf den frühchristlichen Bibelkommentator und Philosophen Origenes. Und der hat das schon mal ins Spiel gebracht, hat aber gar nicht unbedingt gesagt, dass das jetzt theologisch so sein muss. Und populär wurde das eigentlich durch eine ganz berühmte Darstellung des Malers Giotto.
Oh ja.
Und der hat... war es 1302?
Über der Krippe
in Padua hat er ein Fresko gemalt. Und da sieht man den Schweifstein mit Ochs und Esel über der Krippe.
Und das war sogar der hellische Komet.
Ja, den hat er wohl selbst ein paar Jahre zuvor gesehen. Und er kommt ja nun alle 76 Jahre. Aber das weißt du jetzt wieder am besten, der hellische Komet kam nicht passend vorbei.
Nein, der war es nicht. Also den können wir ausschließen, aber es gibt ja schon Kometen, die nur selten richtig prächtig als große Kometen mit Schweif und für jeden auffällig zu sehen sind. Mhm. Aber Kometen, die von, wie wir heute wissen, weit weg aus der Oortschen Wolke oder in ganz seltenen Fällen jetzt in diesen Monaten sogar aus dem interstellaren Raum uns besuchen kommen und die zumindest zum ersten Mal in historischen Zeiten in der Nähe der Sonne sind. Die können unerwartet erscheinen. Das kann man nicht ganz ausschließen. Es gibt keine Beobachtungen eines großen Kometen um die Zeit von jemand anderem. Aber das kann man nicht ganz ausschließen, denn der hätte ja keine Spuren hinterlassen.
Nö, der wäre einfach wieder weg.
Allerdings hört man öfter, Komet kann gar nicht sein. Das war doch in der Antike ein Unglücksbote. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht ganz.
Nee. Es war vor allem im Mittelalter, wurde er mehr und mehr als Unglücksbote gesehen. Im Grunde haben die Leute, wenn irgendwie ein König und Kaiser geboren wurde oder starb, das im Grunde zugeordnet, ich sag's mal ein bisschen flapsig, wie sie Kleingeld hatten. Also wenn das irgendwie einen tollen Herrscher verkünden sollten, dann war es ein schönes Zeichen. Wenn es einen Krieg gab, dann war es eben ein Unglückszeichen. Also das ist ja alles letztendlich Interpretationssache. Und insofern sind alle Leute dann auch immer frei gewesen, das positiv oder negativ zu sehen.
Ich glaube, es gab bei irgendeiner Münze, wo dann der Kaiser Augustus, der ja auch in etwa in die Zeit passt, abgebildet war, auf der Rückseite der Münze Kometen als Zeichen. Der Veränderung, Augustus, großer Kaiser, alles wird besser.
Ja, ja.
Also
diesen Zensus da, von dem in der Bibel die Rede ist, dass alle in ihre Heimatstädte gehen sollten und sich schätzen zu lassen, also das war eine Art Musterung, es war eine Art Volkszählung und die wurde tatsächlich von Augustus, nicht von Uranus, angeleiert. Der hat irgendwie so 9 vor Christus, glaube ich, angeordnet und bis das mal dann im Heiligen Land durchgeführt wurde, das wird dann so, -7, -6 gewesen sein. Also das, auch das passt
also
historisch.
Also zu der Zeit passt das.
Ja.
Das heißt aber jetzt eigentlich, wir nehmen die Geschichte einfach als Aufhänger, um über neue Sterne, alte Sterne, Kometen, Planetenbewegungen, Planetenkonjunktionen im Planetarium zu sprechen. Und keine Sorge, für die uns vielleicht vor Weihnachten noch besuchen wollen, würden, ein bisschen weihnachtlich und festlich ist es natürlich auch.
Natürlich. Natürlich.
Das ist die eine Möglichkeit, es als astronomischen Aufhänger zu nehmen. Und die andere Möglichkeit, da bist du jetzt etwas tiefer eingestiegen, ist es ganz tief verwurzelt als Geschichte, auch als allegorische Geschichte, die ganz, ganz viele Dinge aus der Antike aufgreift und in der Geschichte vereint.
Ja, das habe ich im Grunde ja gesagt, dass das eine Verkündigungsgeschichte ist. Da spielen viele Aspekte eine Rolle. Die Erwartung eines Messias, die im Judentum im Grunde ja Jahrtausende lang eine Tradition hat. Und genauso gut die Idee Christus, das Licht der Welt, die Idee, dass mit den drei Königen im Grunde die drei Kontinente sich auf den Weg machen im Sinne einer Pilgerschaft. Später wurden die drei Könige oder drei Magier, drei Weisen aus dem Morgenland auch den drei Lebensaltern zugeordnet. Das sind dann alles dann aber auch spätere Zuschreibungen, die ihren Ursprung aber dann in diesem Text haben, da über den man noch lange, lange sprechen könnte. Im Übrigen auch über weitere Konjunktionsvorschläge wie eine enge Begegnung im Jahr 2 vor Christus zwischen Venus und Jupiter, die dann tatsächlich fast wie ein Stern aussahen. Aber unser Fazit an der Stelle kann nur sein, es gibt viele schöne Theorien und letztendlich ist es eine bezaubernde Geschichte mit sehr, sehr vielen Aspekten, die uns zu Himmelsbeobachtung oder zum Durchklicken durch Planetariumsprogramme anregen kann. Und da können sich alle, die das hören, mal gerne ihr eigenes Bild machen und natürlich zu euch ins Planetarium kommen.
So ist es. Und jetzt springen wir nochmal so richtig zu was ganz anderem, wenn wir hinter unsere Schlagzeile schauen.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, Susanne, wir haben was Kosmologisches jetzt
herausgefunden.
Ein Kontrastprogramm, und zwar die Expansion des Weltalls. Ich erinnere mich, dass es da vor Jahren einen Nobelpreis gab, weil dann rausgefunden wurde, in den Spektren explodieren, da sind wir wieder bei neuen, scheinbar neuen Sternen, Novae, Supernovae.
Das stimmt.
Da knüpft sich das schön an. Und bei fernen Supernovae hat man dann rausgefunden, naja, das Weltall expandiert viel schneller, als es sollte. Und wie gesagt, da gab es sogar einen Physik-Nobelpreis für. Ja, die Frage ist jetzt, muss der jetzt vielleicht zurückgegeben werden, weil das Weltall nach jetzt anderen Messungen vielleicht langsamer expandiert, als man bisher dachte? Und was hat das für Konsequenzen? Ist dann doch genug Materie da, dass es irgendwann wieder zusammenschnurrt? Was steckt dahinter?
Also der Nobelpreis, erstmal Entwarnung, muss bestimmt nicht zurückgegeben werden. aber es könnte tatsächlich sein, dass das Expansionsverhalten des Universums nicht in seiner beschleunigten Expansion, über die wir seit über 25 Jahren, so 1995 bis 98 gab es die entsprechenden Messungen, reden, dass das nicht so einfach ist. Jetzt ist auch die beschleunigte Expansion, die wir seit 25 Jahren annehmen und für die es den Nobelpreis gegeben hat, nicht die einfachste aller Varianten. Die einfachste aller Varianten wäre, hat einen Urknall gegeben, im Universum ist Materie, die sorgt dafür, dass die Expansion immer langsamer wird. Zusätzlich gab es dann eben oder gibt es diesen Effekt, dunkle Energie treibt das Universum beschleunigt auseinander als zusätzliche Kraft, Energie, was auch immer, Komponente im Universum. Und die einfachste Variante davon ist, die ist konstant, diese dunkle Energie, und wenn die pro Raumvolumen konstant ist, geht die Expansion immer schneller, weil es immer mehr Raum gibt. Und jetzt gibt es aus zwei Ecken heftige Diskussionen darüber, ob diese dunkle Energie nicht vielleicht zeitabhängig ist. Oha. Also sich mit der Zeit verändert. Und das, was wir jetzt als hinter den Schlagzeilen als Arbeit gefunden haben, ist eine Arbeit von, ich glaube, koreanischen Wissenschaftlern, die sagen, dass unsere entscheidenden Supernovae nicht ganz so gleich sind, nicht immer gleich hell. Und deswegen als Maßstab im Universum gelten können, Standardkerze sagt man dazu,
genau,
wie wir gedacht haben, Ein bisschen korrigieren muss man das immer, das tut man auch, also ganz gleich hell, das weiß man, dass sie das nicht sind. Aber dass man noch anders korrigieren muss, weil ihre Helligkeit vielleicht auch vom Alter des, in dem Falle weißen Zwergsterns abhängt, der da explodiert.
Ah.
Das ist eine Arbeit, die im Moment ein einzelnes Ergebnis basierend auf 300 solcher Explosionen ist, wo ich nicht ganz einschätzen kann, wie sicher und wie gut das Ergebnis ist. Die sagen es so gerade signifikant, aber das könnte sein, dass das stimmt. Und wenn die dafür dann auch noch korrigieren, dann stellen sie fest, das Universum hat sich am Anfang, das ist auch ganz unbestritten, hat sich die Beschleunigung oder hat sich die Expansion abgebremst. Dann gab es eine Phase der beschleunigten Expansion. Das ist nicht weg, das gibt's immer noch.
Ja.
Aber vielleicht, wenn diese Ergebnisse stimmen, ist diese beschleunigte Expansion jetzt schon wieder, hat die schon wieder abgenommen. So dass wir jetzt schon wieder in einer Zeit sind, wo das Universum seit 2 Milliarden Jahren oder so in seiner Beschleunigung schon wieder abbremst. Das heißt, es ist super komplex. Und das passt dazu, dass ein Experiment, das ganz viele Galaxien zählt und ihre Struktur im Universum aufklärt, das hängt auch von der dunklen Energie ab, wie die Struktur im Universum ist, dass die sowas mit ganz geringer Signifikanz im Moment noch auch sehen. Und deswegen ist diese Idee, die dunkle Energie ist nicht die einfachst mögliche, sondern die dunkle Energie ist vielleicht zeitabhängig.
Mhm.
Aus diesen beiden Ecken im Moment was wirklich unter den Kosmologen sehr ernsthaft diskutiert wird. Das heißt nicht, dass keine dunkle Energie gibt oder so, gar nicht. Aber dass die zeitabhängig sein könnte.
Warum auch immer, wir wissen keinen physikalischen Grund. Also was man bisher gemacht hat.
Und ja. Da warten wir jetzt auf Ergebnisse von mindestens 2 großen Teleskopen. Europäisches Weltraumteleskop Euklid und Vera Rubin, erdgebundenes Teleskop, wo wir in ein paar Jahren mit viel mehr Daten viel schlauer sind.
Mit viel mehr Daten viel schlauer. Also man kann sich alte Daten angucken und da neue Erkenntnisse rausziehen, wenn man es anders korrigiert. Und wir haben neue Forschungsergebnisse aus einer anderen Ecke, die noch zaghaft, aber in die Richtung gehen. Und das beides zusammen könnte dazu führen, dass wir die Expansion des Universums neu verstehen.
Genau.
Dann haben wir diese spannende Schlagzeile jetzt ein bisschen sortiert und ich bin froh, dass wir da wieder vielleicht sogar spannende Themen für die Zukunft haben. In der nächsten Folge werden wir übrigens auch eine sehr spannende Frage haben als Hauptthema, die eine Zuschauerin von uns eingereicht hat. Das könnt ihr natürlich jederzeit gerne tun und was ihr natürlich auch gerne tun dürft und aus unserer Sicht solltet, ist uns weiter zu empfehlen, die Däumchen zu recken und uns hier mit diesem Podcast die Treue zu halten. Danke dafür und schön, dass ihr zugehört habt. Wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr, wann immer ihr das hört. Alles Gute und viel Spaß an den Sternen. Macht's gut.
In der Weihnachtszeit schaut mal zum Himmel, denn sowohl der Saturn als auch der Jupiter sind im Moment am Nachthimmel zu sehen, wenn auch nicht zusammen, nicht in der Nähe voneinander.
Aber beide sichtbar.
In diesem Sinne eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.